Nvidia präsentiert Rekordzahlen, aber die Aktie fällt erstmal. War es das mit der Nvidia-Party? Das werden wir heute analysieren. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Hier gibt es regelmäßig Updates zu den spannendsten Tech-Aktien und den wichtigsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Letzte Woche gab es keine Podcast-Folge, da war ich nämlich in London unterwegs. Ich war zwar schon ziemlich oft in London, aber diesmal war ich wieder so total fasziniert von dieser Stadt. Also die Stadt ist echt super, gerade im Sommer. Ich habe mich jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen länger in Chelsea aufgehalten, also falls ihr das nächste Mal nach London geht, kann ich Chelsea auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich finde es einfach krass, wie kosmopolitisch die Stadt ist und was es da vor allem an Essens- und Shoppingangeboten gibt. Also wirklich 1A, große, große Empfehlung von mir. Kommen wir jetzt zu Nvidia. Und zwar haben die gestern ihre Quartalszahlen bekannt gegeben und die fielen wie immer sehr, sehr gut aus. Das heißt, die Prognosen, die wurden übertroffen und die Guidance fürs nächste Quartal, die wurde wiederum angehoben. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 56% gestiegen und der Gewinn sogar um 59%. Und das ist einfach so krass, wenn man sich mal überlegt, dass das schon die größte Company der Welt ist. Und da wächst der Gewinn einfach nochmal um 59% year over year. Mal zum Vergleich, eine Company wie Apple, die wächst im Umsatz vielleicht um 5 oder 10% pro Jahr. Das heißt, es ist einfach unglaublich, welche Perspektiven Nvidia da noch hat. Ich war heute Mittag wieder bei NTV bei der Telebörse unterwegs und da haben wir drüber gesprochen, was eigentlich Nvidia so ausmacht und warum die eigentlich so dominant im Markt sind. Hören wir mal kurz rein.
Guten Tag, Herr Pham. An Nvidia geht ja im Moment wirklich kein Weg vorbei. Was macht das Unternehmen so konkurrenzlos? Also was kann Nvidia, was andere nicht können?
Also zunächst mal hat Nvidia die stärksten Chips, also diese GPUs, die ja benötigt werden, um diese ganzen KI-Modelle zu trainieren. Und wenn die Leute eben mehr KI-Modelle nutzen, dann gibt es die sogenannte Inference. Das heißt, das Datenvolumen wird da auch nochmal größer. Und es handelt sich da eben nicht nur um einzelne Chips, sondern es ist eben eine Vernetzung von Hunderttausenden von Chips. Also man muss sich ein großes Data Center vorstellen und da stehen dann wirklich Tausende von Computern rum. Bis zu 1 Million Nvidia-Chips werden bald in den größten Datacentern stehen und die kommunizieren alle miteinander und sind alle miteinander vernetzt.
Und Nvidia hat da im Bereich der künstlichen Intelligenz als Chiphersteller quasi eine Monopolstellung. Wer könnte dem Unternehmen denn irgendwann einmal das Wasser reichen?
Es gibt einen Konkurrenten, nämlich AMD, auch eine sehr gute Company. Die haben aber aktuell einen Marktanteil von unter 10% und ich glaube, daran wird sich so schnell auch nichts mehr ändern. Dann ist es ja so, dass die größten Kunden von Nvidia eben Unternehmen sind wie Microsoft, Google, Amazon, OpenAI oder auch Meta. Die möchten natürlich auch nicht gerne in alle Ewigkeiten diese hohen Rechnungen bezahlen. Die arbeiten auch alle mehr oder weniger an ihren eigenen Chips. Aber da ist dann eben die Frage, ob die dann auch wirklich so gut sein werden wie die von Nvidia. Beziehungsweise das Rechenaufkommen für KI wird in Zukunft einfach so stark steigen, dass selbst wenn die Kunden ihre eigenen Chips einführen, der Kuchen für Nvidia immer noch groß genug sein wird. Denn man muss einfach sehen, immer mehr Leute benutzen KI, also rein von der Anzahl der Menschen, dann benutzen sie es jeden Tag häufiger, also nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht 5-mal am Tag und dann auch noch immer für immer anspruchsvollere Tätigkeiten. Das heißt, heute vielleicht nur für einfache Abfragen über ChatGPT, morgen vielleicht schon für Sprache, für Bilder, für Video, irgendwann für Robotics oder für selbstfahrende Autos. Das heißt, das Volumen kann sich noch vertausendfachen.
Und trotzdem sind ja die Anleger heute auch ein wenig enttäuscht, die Aktie verliert. Sie haben Sorge, dass dem Unternehmen vielleicht doch irgendwann die Puste ausgeht. Ist die Sorge berechtigt, Herr Pham?
Ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Selbst das größte Unternehmen der Welt, was Nvidia jetzt ja ist, konnte seinen Gewinn um 56% steigern im Vergleich zum Vorjahr. Bei Unternehmen wie Apple ist das Umsatzwachstum vielleicht bei 5-10%. Und wie gerade schon erwähnt, wird es in Zukunft noch viel, viel mehr Wachstum im Bereich KI geben. Die Aktie, die hat ja dieses Jahr schon sehr gut performt. Und ich bin mir sicher, dass die eben auch in den nächsten Wochen weiterlaufen wird. Also viele Analysten haben ja schon Kursziele von weit über $200 eben formuliert. Und von daher finde ich es ganz normal, dass nach solchen Earnings dann vielleicht die Aktie auch mal kurz einen Verschnaufer macht, bevor es dann eben weitergeht.
Und wenn die Konkurrenz jetzt doch weiter aufholt und vielleicht dann sogar am Ende auch billigere Chips herstellt, was würde das dann für Nvidia bedeuten?
Also ist natürlich nicht für alle Ewigkeiten zementiert, dass Nvidia das führende Unternehmen da sein wird, aber diese Chips zu produzieren ist unglaublich komplex. Also selbst die größten Unternehmen der Welt haben damit große Schwierigkeiten. Dann ist es so, dass es bei Nvidia ja nicht nur um die Hardware geht, sondern auch um das Ökosystem. Das heißt, viele Apps, viele Programme und Modelle, wie zum Beispiel ChatGPT, die werden dann eben auch auf einem Ökosystem von Nvidia dann eben auch programmiert. Das nennt sich CUDA. Das heißt, selbst wenn jetzt eine Company sagen würde, hey, wir wollen unsere eigenen Chips benutzen, ist eben unklar, ob diese Chips dann auch wirklich kompatibel wären mit den gängigsten KI-Modellen und Applikationen. Das macht Nvidia sehr clever, dass die sich natürlich unersetzlich machen wollen, nicht nur über die Hardware, sondern eben auch über ihre eigenen KI-Modelle und ihr eigenes Entwicklungsökosystem.
Das war meine Einschätzung bei NTV zu Nvidia. Das Spannende bei diesen Earnings Reports ist ja immer, dass um etwa 22.20 Uhr eben diese Zahlen rauskommen. Und da sieht man natürlich immer sofort die Reaktion an der Börse, also das ganze After-Hours-Trading, weil die reguläre Börse in den USA da ja schon geschlossen hat. Und dann geht der Kurs immer erstmal runter, weil die Anleger sich vielleicht noch mehr erwartet haben. Und dann, ungefähr eine halbe Stunde später, gibt es dann immer noch diesen Call, bei dem eben meistens die CFO von Nvidia, Colette Kress, und dann natürlich auch Jensen Huang selbst noch was zu der aktuellen Entwicklung sagen und dann die Zahlen noch kommentieren. Und das Spannende ist ja, dass der Aktienkurs erstmal ein bisschen zurückgegangen ist gestern, weil die Ergebnisse eben nicht noch stärker ausgefallen sind. Und ein Grund dafür ist natürlich das ganze Thema China. Und da eben auch ganz spannend, dass Jensen Huang dann eben sagt, okay, wir haben im letzten Quartal gar nichts nach China verkauft, also keinen einzigen Cent Umsatz gemacht. Im nächsten Quartal rechnen wir erstmal auch nicht mit irgendwelchen Umsätzen, da sind sie erstmal sehr konservativ. Gleichzeitig ist es ja so, dass ja Jensen Huang zusammen mit Trump ausgehandelt hat, dass Nvidia jetzt nach China verkaufen darf und die US-Regierung da mit 15% beteiligt wird. Und Jensen sagt dann eben auch, okay, der Markt in China, der wäre dieses Jahr in 2025 schon 50 Milliarden groß und nächstes Jahr wächst er nochmal um 50%. Wenn wir es einmal kurz überschlagen, dann würde Nvidia dieses Jahr, eben jetzt auch ohne China, so um die 200 Milliarden Umsatz machen. Das heißt, China wäre nochmal 50 Milliarden on top und nächstes Jahr wird es nochmal um 50% wachsen, also nochmal 75 Milliarden. Das heißt, da sieht man schon, wo die Reise dann eben lang gehen kann. Und das ist einfach noch so wahnsinnig viel Potenzial, was aber aktuell aus meiner Sicht noch nicht eingepreist ist. Also klar, man spekuliert, dass es so kommt, aber es ist noch nicht eingepreist. Jensen, der würde jetzt ja nicht so offensiv drüber sprechen, wenn ihm nicht klar wäre, aus meiner Sicht, dass früher oder später der chinesische Markt dann eben auch für sie geöffnet wird. Denn mit Trump ist ja soweit schon alles geklärt. Und er spricht eben ganz offen drüber, dass dann eben nicht nur die alten Chips dahin verkauft werden, sondern vielleicht sogar die neuen Blackwell-Chips, in einer leicht abgespeckten Form. Und das wäre natürlich nochmal ein wahnsinniges Umsatzpotenzial. Und insgesamt finde ich diese kurzfristigen Kursschwankungen auch gar nicht so relevant. Also klar, ich schaue gerne drauf und interessiere mich dafür. Aber ich denke einfach, dass die Company langfristig wahnsinnig gute Perspektiven hat. Der Kurs ist ja aktuell relativ nah am All-Time-High. All-Time-High sind ja eben 185 Dollar. Und jetzt gibt es eben schon viele Analysten und Banken, die eben schon neue Kursziele ausgerufen haben. Die Kursziele sind ja immer so mittelfristig auf die nächsten 6 bis 12 Monate gesehen. Und da gibt es eben viele Kursziele, die so in die Richtung 200 Dollar gehen, 230 Dollar, sogar 240 Dollar. Und das wären ja Stand heute nochmal 10 bis 30% mehr, allein in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Und das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, denn die Aktie ist ja dieses Jahr auch schon etwa 35% im Plus. Machen wir weiter mit unserer allgemeinen Marktübersicht. Der Fear and Greed Index, der steht aktuell wieder bei Greed, also bei 62. Und oftmals sind die Sommermonate ja so ein bisschen langsam. Oftmals sinken da die Kurse auch ein bisschen. Aber wir wissen ja, auch in den letzten 2 Wochen gab es viele Titel, die eben ihr All-Time-High erzielt haben. Dementsprechend eben auch der Fear and Greed Index bei 62. Schauen wir uns die Indizes an, da schauen wir uns ja immer den S&P 500 an, den Nasdaq und eben auch den guten alten DAX und die sind auch alle bei ihrem All-Time-High oder relativ nah dran. Dementsprechend dieses Jahr S&P 500 10% im Plus, Nasdaq 12% im Plus und der DAX ist 20% im Plus. Schauen wir uns als nächstes Krypto an. Bitcoin ist aktuell bei 112.000 Dollar. Da hatten wir ja vor etwa 2 Wochen das All-Time-High von 124.000 Dollar. Also seitdem hat das Ganze wieder ein bisschen nachgegeben. Dafür haben wir aber ein neues All-Time-High bei Ethereum. Und zwar haben wir dort die letzte Woche die 4.900 Dollar Marke geknackt. Wir erinnern uns, Ethereum hatte ja sein altes All-Time-High, so 2021. Und da war es eben bei so 4.800. Dann ging es eben erstmal ordentlich in den Keller. Und es hat jetzt eben wirklich so 4 Jahre gedauert, bis sich das Ganze wieder erholt hat. Aber eben auch da ein neues All-Time-High von fast 5.000 Dollar. Als nächstes schauen wir uns die Super 6 an und da die Performance der letzten 30 Tage. In den letzten 30 Tagen ist Nvidia 3% im Plus, Microsoft 1% im Minus, Apple 9% im Plus, Amazon 1% im Minus, Alphabet 6% im Plus und Meta 7% im Plus. Das heißt, in den letzten 30 Tagen haben eben 4 Companies ganz gut performt und Microsoft und Amazon ein bisschen weniger. Wie sieht das aus für das Jahr 2025? Da haben wir Nvidia mit eben plus 35%, Microsoft mit starken plus 20%, Apple immer noch mit minus 8%, aber es sah ja schon mal deutlich schlimmer aus. Amazon plus 4%, Alphabet plus 9% und Meta plus 28%. Was gibt es zu den einzelnen Companies zu sagen? Apple ist ja nicht so der Top-Performer, aber in den letzten Wochen hatten sie doch ein gewisses positives Momentum. Nächste Woche werden ja die neuen iPhones präsentiert. Da wird dann das iPhone 17, glaube ich, präsentiert. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Früher, ihr wisst ja, ich bin ja großer Apple-Fan. Früher hätte ich das noch ein bisschen genauer gewusst, aber ich verfolge ja Apple nicht mehr so genau wie noch früher, weil ehrlich gesagt da auch nicht so viele spannende neue Produkte rauskommen. Vor allem im Bereich KI hinkt Apple ja total hinterher. Aber ich bin gespannt, was das nächste iPhone bringt. Angeblich soll es jetzt 3 Jahre hintereinander neue iPhones geben. Dieses Jahr soll es angeblich auch eine Art iPhone Air geben. also einfach ein sehr dünnes iPhone, gar nicht mal unbedingt ein Billig-iPhone, solche Versuche gab es ja in der Vergangenheit auch immer mit dem iPhone SE zum Beispiel, sondern es soll ein neuer Formfaktor sein und ich bin immer für besonders leichte Geräte, von daher bin ich schon mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und dann gibt es eben Gerüchte, dass Apple auch in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch mal ein Foldable-Phone rausbringen möchte, also ein Handy, was man eben zusammenklappen kann und wenn man es eben auseinanderklappt, dann ist es so groß wie ein iPad Mini. Da bin ich eben auch mal gespannt, ob Apple das eben auch wirklich in den nächsten Jahren releasen wird. Eine Company, die augenblicklich ein sehr gutes Momentum hat, ist Alphabet bzw. Google. Da hat eben die Aktie auch ein All-Time-High erzielt, letzte Woche bei $211. Die Aktie, die ja lange geschwächelt hat, ist also dieses Jahr auch wieder 9% im Plus und das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite läuft das Google Cloud Business sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, Google ist ja auch einer der großen 3 Hyperscaler, also als Cloud Service Provider. Traditionell immer deutlich kleiner als Amazon Web Services oder eben Microsoft Azure, aber mit GCP, der Google Cloud Plattform, hat eben Google jetzt eine sehr, sehr gute KI-Infrastruktur, die sie eben anderen Companies anbieten können. Und jetzt haben sie einen großen Deal unterzeichnet, nämlich mit Meta. Und zwar wird Meta in den nächsten 6 Jahren von Google Cloud-Leistungen in Höhe von $10 Milliarden abrufen. Und das ist ja deshalb spannend, weil ja Meta so groß ist, dass sie natürlich ihre eigenen Data Center bauen könnten und das natürlich auch machen. Aber der Bedarf nach KI, nach Computing Power, der ist eben einfach so groß, dass die großen Companies einfach versuchen, überall ihre Kapazität herzuholen. Wir sehen das ja auch bei OpenAI, die haben ja früher nur exklusiv von Microsoft Azure ihre Leistungen bezogen, dann irgendwann auch von Oracle, ich glaube jetzt arbeiten die auch mit Google zusammen, dann arbeiten die natürlich auch noch mit CoreWeave zusammen. Das heißt, es geht einfach darum, wer kann eben möglichst schnell diese Data Center bauen, die ja zum Teil auch wirklich noch physisch gebaut werden müssen. Und wer kann diese Datacenter auch ausstatten mit den nötigen KI-Chips, vor allem natürlich auch von Nvidia. Sehr spannend ist aber, dass Google im Bereich KI-Infrastruktur 2 Modelle verfolgt. Auf der einen Seite, klar, sind sie großer Kunde von Nvidia und bieten dann natürlich auch die ganzen Blackwell-Chips an für ihre ganzen Kunden, wie zum Beispiel Meta. Auf der anderen Seite hat Google eben auch noch seine eigenen Chips, seine Inhouse-Chips, nämlich diese TPUs. Und die benutzt Google eben für seine ganzen eigenen KI-Modelle, wie zum Beispiel Gemini. Und diese Chips, die scheinen auch ziemlich performant zu sein. Und jetzt sagen schon einige Leute, Mensch, vielleicht sollte Google in Zukunft vielleicht auch diese Chips am Markt anbieten, also nicht nur für sich selbst, sondern auch extern verkaufen, so ähnlich wie es Nvidia macht. Und dann wäre ja Google so gesehen nicht nur Kunde von Nvidia, sondern auch direkter Wettbewerber. Und ein großes Potenzial für Google liegt natürlich darin, dass sie ihre eigenen KI-Modelle weiter nach vorne bringen und Gemini auch immer beliebter wird. Und das könnten sie dann eben machen, ohne ganz viel Geld an Nvidia zahlen zu müssen, sondern mit ihren eigenen Chips. Und wenn gleichzeitig auch noch ihre TPUs auf den Markt kämen, die sie dann eben an Externen verkaufen, dann könnte es natürlich auch nochmal ein riesiges Business Model für die sein. Und die Google-Modelle selbst, die überzeugen auch immer mehr. Gemini ist ja der normale Chatbot. Ich habe ja in der Vergangenheit schon öfters erwähnt, wie cool ich eben dieses neue Videomodell von denen finde, nämlich Veo 3. Und diese Woche ist ein neues Google-Modell super viral gegangen, nämlich mit dem Codenamen Nano Banana. Und zwar ist es ein neues Bildbearbeitungsmodell. Und klassischerweise war es ja bei den ganzen KI-Bilder-Tools so, dass wir sowas wie Midjourney benutzt haben. Und wenn wir uns mal den Space anschauen für KI-Bildgenerierung, da war ja Midjourney einer der Vorreiter. Dann kam ja ChatGPT, vor allem jetzt im Frühjahr. Und die waren ja eben extrem gut darin, dass man eben mit sehr einfachen Prompts eben auch sehr gut nicht nur neue Bilder erstellen kann, sondern auch bearbeiten kann. Und dann zum Beispiel sagen kann, hey, ändere das Bild mal so und so, zieh der Person mal die Klamotten an. Der virtuelle Influencer soll mal das und das Produkt in der Hand halten. Und da funktioniert ChatGPT wirklich sehr gut. Aber jetzt gibt es eben dieses neue Modell von Google, eben also Nano Banana. Das ist in den letzten Wochen schon so ein bisschen viral gegangen. Man wusste nicht genau, ob Google wirklich dahinter steckt. Jetzt haben sie es eben auch bestätigt. Und man kann das Ganze auch in der Gemini-App nutzen. Also falls ihr es noch nie benutzt habt, aber online gesehen habt, benutzt auf jeden Fall mal das neue Google-Bilder-Tool Nano Banana innerhalb von Gemini. Funktioniert wirklich extrem gut. Und das Spannende bei Google ist eben einfach, dass die sehr viel machen. Also klar, es gibt immer noch eine gewisse Gefahr, dass die irgendwo disrupted werden, dass immer mehr Leute eben ChatGPT und Perplexity benutzen, statt die Google-Suche. Auf der anderen Seite hat Google eben jetzt mit Gemini eben auch einen sehr guten Chatbot und gleichzeitig schaffen sie natürlich mit solchen Modellen wie Veo 3 oder eben auch Nano Banana eben immer mehr Anreize, dass eben Leute, die vielleicht jetzt schon primär ChatGPT für Chat benutzen, dann doch mal sagen, hey, Moment mal, für Bilder und für Video benutze ich trotzdem mal Gemini und dann wandern sie vielleicht zu Google rüber. Und auf der anderen Seite bietet Google eben diese ganzen Modelle auch per API an. Das heißt, viele neue Tools, die bauen dann eben auch auf Veo 3, auf Nano Banana. Das heißt, ihr könntet jetzt zum Beispiel auch eine eigene Bild- oder Video-App anbieten mit den Google-Modellen im Hintergrund, aber eben eure eigene App auf den Markt bringen. Und das ist eben immer ganz spannend, das sind ja die sogenannten Wrapper, dass man eben eine KI-Software, ein Tool auf den Markt bringen kann, ohne selbst das Modell entwickelt zu haben, sondern man benutzt einfach im Hintergrund die sehr guten Modelle, wie zum Beispiel von Google oder von OpenAI. So, das war's auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ein kurzes Update nach der Sommerpause. Wir sehen also Nvidia wieder mit super Zahlen. Vielleicht klettert die Aktie bald wieder über ihr All-Time-High. Alphabet hat das All-Time-High eben letzte Woche geknackt, genauso wie eben auch Ethereum. Und insgesamt kann man einfach sagen, dass das ganze Thema KI einfach weiter wahnsinniges Momentum hat. Und wenn ihr ein neues Tool ausprobieren wollt, dann auf jeden Fall das neue Google-Bilder-Tool Nano Banana. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis auf unser AI-Bootcamp. Das findet wieder im September und November statt. Dort könnt ihr eben die neuesten Tools ausprobieren. Das heißt, auch wenn ihr schon Erfahrung habt mit ChatGPT, aber jetzt wissen wollt, wie wird man zum ChatGPT-Power-User, wie kann man die ganzen neuen Perplexity-Features nutzen, wie kann man Bilder bearbeiten, zum Beispiel mit Nano Banana, dann ist das AI Bootcamp auf jeden Fall die richtige Adresse. Schaut euch das Ganze an. Alle Infos gibt es unter www.theo.ai und das Ganze ist auch noch in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.